Ich glaube, Sie müssen heute als Führungskraft extrem flexibel sein. Sie müssen sich auf neue Situationen einstellen. Sie müssen Dinge, die Sie früher gedacht haben, heute in Frage stellen und vielleicht anders denken. Sie müssen offen für neue Perspektiven sein.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Heute zum Thema Werkstätten im Wandel und welche Rolle Führung dabei spielt. Ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast, Frau Anja Rink. Herzlich willkommen.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dass Sie hier sind in Bochum im Podcast-Studio. Ja, ich habe gerade überlegt, das Thema Vorstellung, so ist es ja Sitte und Brauch hier im Podcast, machen wir ja ganz am Anfang, wie sich das gehört. Vielleicht mögen Sie ja irgendwie ein paar Sätze zu sich erzählen, dass wir Sie so ein bisschen einordnen können.
Ja, dann fange ich mal, glaube ich, ganz vorne an.
Wo gingen Sie zur Grundschule?
Nee, ganz so weit würde ich nicht zurückgehen wollen. Aber ich erzähle immer ganz gerne, dass ich 1996 schon mal was Anständiges gelernt habe, und zwar Heil- und Erziehungspflege. Also schon meine Grundausbildung in der Eingliederungshilfe sehr, sehr früh begonnen habe. Das sind jetzt schon 30 Jahre her. Ich glaube das manchmal selber nicht, aber es ist so. Dann hatte ich mal einen kurzen Exkurs, nachdem ich soziale Arbeit studiert habe, in die Beraterszene und habe bei Daimler Chrysler in der Sozialberatung gearbeitet. Wäre da auch gerne geblieben. Es gab da aber keine Jobs. Und dann bin ich wieder, also nach Ausbildung und Studium, bin ich wieder in der Eingliederungshilfe gelandet, in einem großen diakonischen Unternehmen, ein Komplexträger in Norddeutschland, und war dann ganz klassisch im Sozialdienst einer Werkstatt tätig. So, und wie das dann immer so ist, geht es dann ja auch irgendwie weiter. Und ich habe in diesem großen diakonischen Unternehmen auch die Möglichkeit gehabt, in ganz verschiedene Bereiche der Eingliederungshilfe zu schauen. Habe auch nochmal ein Beratungszentrum geleitet und aufgebaut, war im Konversionsprozess tätig und habe als Projektleitung neue Wohnangebote und Tagesförderstätten aufgebaut. Auch schon damals Arbeitsplätze in der Region aufgebaut. Das war damals schon, also damals spreche ich jetzt von 2010, war das schon ein Schwerpunktthema. Habe dann sehr klassisch WFBM, Berufsbildungsbereich, geleitet und mich dann aber in 2022 entschieden, komplett nochmal zu wechseln, nach wirklich fast über 20 Jahren, sogar ein bisschen mehr, in diesem großen diakonischen Unternehmen, in dem ich sehr gerne gearbeitet habe.
Ist das eigentlich ein Geheimnis, wo Sie da gearbeitet haben?
Nein, überhaupt nicht. Nein, die freuen sich wahrscheinlich, wenn wir es hier benennen dürfen.
Schleichwerbung.
Das sind die Rothenburger Werke. Ah. Genau, in Rothenburg an der Wümme. Ich lebe dort auch bis heute.
Ja.
Obwohl ich eben heute...
Sehr schön da.
Das ist sehr schön da, ja. Eine schöne Kleinstadt. Ich sage mal, ich komme gerne nach Bullerbü zurück, wenn ich in vielen Städten unterwegs bin. Nein, von dort aus hat es mich im Januar 2022 nach Hannover verschlagen und ich bin seitdem Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit, Bildung, Teilhabe. Und das ist eben ein Zusammenschluss von Werkstätten, angedockt an die freie Wohlfahrtspflege. Das ist also Verbandstätigkeit. Ich würde es auch als Lobbyismus bezeichnen, ganz klar, für die gute Sache. In der LAG ABT haben wir zurzeit 94 Mitgliedseinrichtungen. Das sind Werkstätten, das sind andere Leistungsanbieter, Tagesförderstätten. Auch mal ein Inklusionsbetrieb ist dabei. Und diese 94 Mitgliedseinrichtungen machen Angebote für gut 36.000 Menschen im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben und in der Tagesförderstätte.
Ja, erstmal vielen Dank für die Tour de Raison, ja, mal durch Ihre Vita. Was hat Sie denn damals eigentlich gereizt, ja, sozusagen so von dieser doch sehr, wie soll ich sagen, praktisch geprägten Arbeit, auch in dem diakonischen Unternehmen, dessen Namen wir jetzt gerade erfahren haben. Da haben Sie ja wirklich einmal die Station auch durch und sozusagen einen reichhaltigen Schatz an Praxis wahrscheinlich mitbekommen, Praxiserfahrung. Was hat Sie denn da gereizt, dann doch diesen Schritt jetzt dann eher zum Lobbyismus zu machen, wie Sie es gerade gesagt haben, zumindest zur guten Seite?
Zur Interessenvertretung, ja, genau. Ganz genau, richtig. Ach, das ist ja wie immer im Leben, da gab es verschiedene Gründe. Also mein ganzes Berufsleben war geprägt, dass ich immer irgendwie das Bedürfnis hatte, so alle, ja, ich sag mal 6 Jahre, etwas Neues zu gestalten. Und das war in den Rothenburger Werken immer so, dass man mir immer was Gutes angeboten hat. Und nun, immer wenn ich gehen wollte, kam irgendwie was Neues und dann bin ich einfach geblieben.
Clever. So macht man das als Arbeitgeber.
Ja, manchmal auch schon bevor ich den Gedanken entwickeln konnte. Das war ganz gut und das waren immer spannende Aufgaben. Und dann in 22 und davor, klar, Corona, das war schon auch eine schwierige Zeit in der direkten Leitung. Ich war damals, wie gesagt, Werkstattleitung und Leitung vom Berufsbildungsbereich in der Spitze für 70 gewerbliche Mitarbeiter und ja, gut 450 Menschen mit Behinderungen zuständig. Und wir haben das, oder man hat es mir hinterher auch natürlich oder auch mittendrin immer wieder versichert, wir haben das gut gemeistert und es war eine sehr schwierige Zeit, aber auch sehr herausfordernd. Und ich glaube, wir alle, man stellt sich dann ja auch mal in Frage und viele Dinge in Frage. Und dann kam es eben dazu, dass in Hannover eine neue Geschäftsführung gesucht wurde. Ich auch für die LAG ABT in verschiedenen Arbeitskreisen schon aktiv und tätig war.
LAG ABT, vielleicht können Sie
Arbeitsbildung, Teilhabe,
die Abkürzung nochmal für
richtig,
alle Zuhörerinnen.
Wir sind
genau.
immer, wir
ja,
sind,
ja, ich achte da sehr genau drauf.
Das ist sehr gut. Arbeitsbildung, Teilhabe.
Ja.
Früher und in anderen Bundesländern heißen die LAGs, die sind bundesweit organisiert. Oftmals noch LAGWFBM, also Werkstatt für behinderte Menschen. Die LAGABT-Teilhabe, Entschuldigung, hat sich schon, also auch vor meiner Zeit, in 2018 entschieden, den Namen von WFBM auf Arbeit, Bildung und Teilhabe zu ändern, um sich an der Stelle auch natürlich verschiedenen Themen zu öffnen. Das halte ich auch für sehr, sehr klug und sinnvoll.
Ja. Ist da eigentlich Niedersachsen das einzige Bundesland, was das so gemacht hat?
Wir waren die Ersten, ich sag's mal
okay.
so.
Ja.
Genau.
Ja.
Und nun schließen sich einige andere Bundesländer an. Wir schmunzeln dann immer etwas, weil wir sind da sehr gut vernetzt und ja, wir machen das jetzt auch.
Ja, ja.
Und das ist ganz spannend, ja.
So ist das im Leadership, wenn man Zukunft gestalten will. Einer oder eine muss mal anfangen.
So.
Ja. Sagen wir mal so, okay. Prima. Wenn Sie so auf Ihre Arbeit jetzt bei der LAG ABT, wie wir gerade gehört haben, mal zurückblicken seit 2022, was sind da so Meilensteine, die Sie sehen würden? Wo befindet sich die Szene im Moment gerade? Was ist denn so der Blick auf die Szenerie?
Da muss ich überlegen, wo ich anfange, weil es passiert gerade so viel. Also Werkstatt, Sie haben ja gehört, ich bin schon ein paar Donnerstage dabei und habe dort beruflich auch viel erleben können und auch viel gestalten können. Aber seit ein paar Jahren und eben auch nochmal ganz konkret nach Corona, wo es dann doch wieder, wo ja alle wieder doch auch irgendwie wieder neuen Schwung vielleicht auch bekommen haben, ich würde es immer positiv formulieren, wurde deutlich, dass gerade dieser Bereich, und das ist ja ein kleiner Bereich in der Sozialwirtschaft, das muss man ja ganz klar sagen, ich sage mal gerne 36.000 Menschen und 330.000 Menschen in ganz Deutschland, weil ich das eine ganz wichtige Zahl finde, dass dort Angebote für Menschen gemacht werden, die eine Erwerbsminderung haben und die es nicht so leicht haben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wie man sich das wünschen würde. Aber es wird auch deutlich, dass wir dieses System Werkstatt dringend reformieren müssen. Die gesetzlichen Grundlagen sind aus 1980. Ich gebe öfter mal Führungskräfteseminare und eben auch dann zu gesetzlichen Grundlagen und wo kommt Werkstatt eigentlich her, was hat es für eine Bedeutung? Und die Teilnehmer sind dann immer sehr erstaunt, wenn ich das sage. Die können das gar nicht glauben. Und das ist aber so. Und aus meiner Sicht, wenn es gesetzliche Grundlagen und Verordnungen aus 1980 gibt, dann ist es dringend an der Zeit, in 2026 dieses System, was in vielerlei Hinsicht auch zu geschlossen ist, zu reformieren. Und das ist etwas, wo wir sehr proaktiv in Niedersachsen daran arbeiten, weil uns geht es auf Bundesebene etwas zu langsam. Also seit 7 Jahren schauen wir schon, auch gemeinsam mit der Bundesagentur Werkstätten für behinderte Menschen, das ist ja unser Dachverband, dass sich zum Beispiel die Einkommenssituation verändert für Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung in Werkstätten verdienen einfach zu wenig. Punkt. Das hat aber etwas mit dem System zu tun
und
nicht so sehr mit Werkstätten an sich. Das ist eine Geschichte und natürlich auch inhaltlich die Ausrichtung, viel stärkerer Fokus auf Übergänge, Stärkung auf anerkannte berufliche Bildung und so weiter und so fort. Und wir haben vor 2 Jahren gedacht, Mensch, jetzt geht's los. Da gab es so eine Studie, die hat sich damit auseinandergesetzt, dass das Einkommen in Werkstätten nicht gerecht ist. Und daraufhin hat es dann auch erste Bemühungen des BMAS gegeben, zu sagen, wir gehen mal eine Reform an. Und dabei ist es dann auch geblieben. Dafür gibt es viele gute Gründe, ne, die einfach in den Situationen, in den Krisen liegen, die uns seitdem begleiten. Das ist so. Und ich gesagt, ich bin Freund davon, verschiedene Positionen und Perspektiven einzunehmen. Und ich kann das auch verstehen. Aber das ist auch schon ein wichtiges Thema, an das wir jetzt mal ran müssen. So. Und wir warten sehr auf Reformen und werden da nicht müde. Und das ist dann natürlich auch meine Position, da uns zu positionieren, politisch zu positionieren und auch immer wieder zu sagen, Reform ja, auf jeden Fall. Und fragt bitte die, die sich damit auskennen. Das sind nämlich Werkstätten, die auch sehr bereit sind, sich zu verändern. Hm. Und darin liegt natürlich, hier geht es ja um Führung und hier geht es um Leadership. Ganz wichtig, also es hängen viele Unternehmen in diesem Bereich einfach in der Luft, wenn sie nicht wissen, was kommt. Wohin sollen sie sich denn dann entwickeln und wie sollen sie dann Stabilität für ihr Team, für ihre Mannschaft, für ihr Unternehmen haben? Und ich glaube, da sind viele, viele sehr, sehr bereit zu sagen, okay, lass uns verändern. Und das bedeutet vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle mal eine Reduzierung der Platzzahl. Aber es geht in die Zukunft und lass uns das gemeinsam gestalten.
Ja, also das ist ja schon bemerkenswert, ne, dass die gesetzlichen Grundlagen aus 1980 sind, ja, und dass Sie gleichzeitig berichten, dass auch die Werkstätten an sich ja schon offen sind für Veränderungen, das auch wollen und auch brauchen, um eben auch Orientierung zu haben im Hinblick auf die strategische Ausrichtung an der Stelle. Woran hängt es denn? Oder mal anders gefragt, was ist denn aus Ihrer Sicht, was wären so die drei wichtigsten Punkte, die jetzt anzugehen wären, um voranzukommen?
Ja, Sie wissen ja sicherlich, dass Werkstätten natürlich auch in den Medien sehr kritisch beäugt werden. Auch teilweise zu Recht, wie gesagt, verschiedene Sichtweisen, völlig in Ordnung. Ich glaube, es muss ein deutliches Signal geben, was die Entgeltsituation angeht für Menschen mit Behinderung. 230 Euro durchschnittlich an Lohn, das ist wenig, Punkt. Die Debatte in der Öffentlichkeit ist natürlich verkürzt. Es gibt Transferleistungen, ne, es gibt Grundsicherungen, es gibt natürlich Rentenzahlungen und so weiter. Wir stellen uns dort ein Einkommen, mit dem man auskommt, vor, aus einer Hand möglichst. Und ich glaube, das könnten Werkstätten auch machen, weil alleine dieser organisatorische Aufwand, diesen Lohn auszuzahlen, der ist auch nicht unerheblich. Also das wäre ein wichtiges Signal. Dann fände ich es ganz wichtig, dass berufliche Bildung anerkannt wäre. Also im Berufsbildungsbereich ist es so, dass die Teilnehmer dort 2 Jahre berufliche Bildung erfahren. Und wir können uns bemühen, wie wir wollen. Und da gibt es ganz tolle Qualifizierungskonzepte, die ganz nah am allgemeinen Arbeitsmarkt sind. Sie werden aber mit keinem anerkannten Abschluss abschließen. So. Und die berufliche Bildung dauert zum Beispiel 2 Jahre und nicht 3. Frage ich mich, warum ist das so? Ne? Wenn wir von einem Personenkreis reden, der vielleicht eine kognitive Einschränkung hat oder meinetwegen auch vielleicht eine psychische Einschränkung, wie kommen die denn mit weniger beruflicher Bildungszeit zurecht als der allgemeine Arbeitsmarkt? Das wäre für mich ein ganz starker Punkt und eben die Stärkung des Übergangsmanagements, also die Begleitung der Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Das ist ein ganz wesentliches Element und das lässt sich jetzt schon, und wir haben da gute Beispiele, wie wir das gut hinbekommen, lässt sich schon realisieren. Aber wenn man das ernst meint, braucht man dafür eben auch Ressource. Das geht nicht mit einem allgemeinen Schlüssel von 1 zu 12. Da wird es schon schwierig, Menschen wirklich nachhaltig auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen und dort auch langfristig zu halten. Und da braucht man, haben Sie sicherlich eine Vorstellung davon, da muss man sich ganz viel vernetzen, da muss man mit vielen Leuten sprechen, das muss passen und überhaupt so. Das sind für mich die 3 wesentlichen Dinge, die man jetzt dringend angehen müsste und wir Niedersachsen, sage ich mal ganz selbstbewusst, hätten auf alle 3 Themenbereiche auch gute Antworten. Also man müsste uns nur fragen.
Sehr gut. Dieser Podcast wird sicherlich dafür sorgen, dass demnächst ganz viele Fragen von entscheidender Stelle in Niedersachsen landen. Niedersachsen vielleicht nochmal als Punkt, gilt ja auch ein bisschen als Spitzenreiter bei der Umsetzung des Budgets für Arbeit. Wie gelingt es denn, Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu gestalten? Oder mal anders gefragt, was macht denn aus Ihrer Sicht eigentlich das Erfolgsmodell Niedersachsen in Gänsefüßchen aus?
Ja, das würde ich auch gerne einmal einordnen. Wir sind Spitzenreiter. Ja, ja, das ist super. Wir haben 760 laufende Budgets für Arbeit. Ich halte das Budget für Arbeit für ein sehr gutes Instrument, um Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu begleiten. Das ist attraktiv für Arbeitgeber. In Niedersachsen bedeutet das, dass man bis zu 75% Lohnkostenzuschuss bekommt als Arbeitgeber. Das muss der Arbeitgeber nur wissen. Und genau da haben wir angesetzt. Wir bewegen uns ja manchmal, und da bin ich sehr selbstkritisch, sehr in unserer Bubble und besprechen dann Dinge mit uns selbst und Netzwerken und miteinander Positionen entwickeln. Da sind wir und auch anderen Bundesländern alle sehr, sehr gut. Aber wir müssen ja mit den Menschen sprechen, die es betrifft. Und das sind an der Stelle die Unternehmen. Und das haben wir jetzt in Niedersachsen in diesem Modellprojekt oder der Kampagne Talente entdecken mit dem Budget für Arbeit getan und haben eben mit den Unternehmerverbänden Niedersachsen, die Freie Wohlfahrtspflege, Sozialministerium, der Landesbehindertenbeauftragten und uns und auch schon ja, projektführend es geschafft, in diesem Projektzeitraum, das waren dann 2 Jahre, 250 zusätzliche Budgets für Arbeit in Niedersachsen an den Start zu bringen. Man muss aber, und wie gesagt, das einmal zur Einordnung, ich habe vorhin von 36.000 Menschen gesprochen, davon 30.000 in Werkstätten. Das sind bezogen auf Werkstattbeschäftigte 2,5%. Da ist immer noch Luft nach oben. Das ist zwar über dem Bundesdurchschnitt, aber wie gesagt, es ist noch Luft nach oben. Und die Faktoren, warum dann auch Luft nach oben ist, die liegen nicht nur in Werkstätten. Wir haben in diesem Abschlussbericht dann einfach auch die Erfolgsfaktoren herausgearbeitet, aber eben auch die Vermittlungshemmnisse. Und das ist eben schon ganz spannend, ne? Wenn man sich das einfach mal unter diesem Aspekt anschaut. Und jetzt schweife ich ein bisschen ab. Also das Wichtigste ist, auch da die Leute an den Tisch zu bringen und mit denen zu sprechen, wo das Thema auch platziert gehört. Und das sind eben die Unternehmen.
Ja, das hat ja auch viel mit Vernetzung zu tun. Und daraus ergeben sich ja auch eine ganze Reihe an Anforderungen, letztlich auch für die Werkstätten als Organisationen selber. Würden Sie denn sagen, dass Werkstätten insgesamt immer stärker auch zu flexiblen Dienstleistern individueller Teilhabe damit werden?
Ja, und das sind sie auch teilweise schon. Sie haben viele Sozialunternehmen und wie Sie eben sagten, also es gibt ja nicht nur Werkstätten, es gibt ja auch nicht die eine klassische Werkstatt auf dem Land oder im Gewerbegebiet, sondern oftmals eingebettet in Sozialunternehmen. Und gerade Werkstatt stellt sich jetzt schon anders auf. Wir haben viele Mitgliedseinrichtungen, die jetzt schon sowohl Werkstatt als auch anderer Leistungsanbieter und Inklusionsbetrieb sind. Dann wird viel mit Bildungsträgern zusammengearbeitet. Es ist keine Seltenheit, dass man mit Berufsschulen zusammenarbeitet, also dorthin geht, wo allgemein berufliche Bildung passiert, wo Arbeit passiert. Und dieser Fokus, der wird aus meiner Sicht immer wichtiger werden. Und die Werkstätten, die sich vielleicht noch nicht auf den Weg gemacht haben, denen ist das dringend zu empfehlen. Ich glaube sowieso, dass sich da nicht nur also über den Fokus Werkstätten hinaus die Sozialwirtschaft an der Stelle sehr verändern wird. Und der Strauß der Möglichkeiten, um Menschen Teilhabe zu ermöglichen, ob nun am Arbeiten oder am Wohnen oder wo auch immer, der muss bunter und größer werden.
Ja, also meine Erfahrung im Leadership ist eigentlich immer, dass diese Frage, wenn ich mich mit anderen austauschen kann und sagen kann, wie macht ihr das denn und was kann ich von euch lernen und die mal fragen, wie läuft das denn bei euch, dann wird es eigentlich spannend, also dieses Thema Vernetzung. Das hatten Sie vorhin ja auch schon zum Ausdruck gebracht, dass das eben auch Teil Ihrer Arbeit ist, ganz konkret oder auch Ihres Anspruchs. Was heißt das denn für diesen Anspruch an Vernetzung oder welche Themen erleben Sie insbesondere im Austausch auch mit Führungskräften, gerade in der Branche? Was läuft da schon gut? Was bräuchte es vielleicht noch? Also bräuchte es noch mehr Austausch oder Netzwerke? Mhm. Wie erleben Sie das?
Also wir haben in Niedersachsen ein, finde ich, sehr gutes System etabliert. Also die LAG Arbeit, Bildung, Teilhabe besteht aus 10 Vorständen. Diese 10 Vorstände arbeiten alle ehrenamtlich. Ich arbeite hauptamtlich als Geschäftsführerin. Und diese 10 Vorstände stehen 5 Regionen vor. Wir sind ja ein großes Flächenland. Und in diesen Regionen gibt es Regionaltreffen. Die finden, das kommt ein bisschen auf die Region an, in der Regel 3 bis 4 Mal jährlich statt. Und da kommen dann eben die Geschäftsführer aus der Region zusammen. Und das ist schon sehr spannend, wenn sie 10 bis 15 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer an einem Tisch haben. Ich bin auch immer dabei. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, auch wenn ich in Hannover sitze, mit meiner Geschäftsstelle genau reinzuhören. Gerade auch im ländlichen Raum haben sie vielleicht manchmal andere Bedürfnisse als im städtischen Kontext. Das ist einfach so.
Ich wollte gerade fragen, sind die sich denn immer einig oder wie läuft es denn bei Ihnen so intern?
Nee, es sind sich nicht immer alle einig. Zumal wir auch Wert darauf legen, auch Selbstvertreter. Wir sind ja organisiert, ja, dass die Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatträte eben auch organisiert ist. Jede Werkstatt hat einen Werkstattrat. Wir stärken das sehr. Und auch in diesen Sitzungen sind Menschen, die in Werkstätten arbeiten, also Selbstvertreter, auch immer mit dabei. Also auch von vorne bis hinten. Mich hat irgendwann mal ein Kollege aus Bayern gefragt, da müsst ihr doch doppelte Sitzungen machen. Nein, müssen wir nicht. Ne? Die sind einfach dabei und letztendlich sind es ja auch unsere Arbeitgeber.
Wohl wahr.
Also,
ja.
Und wen könnte man denn am besten fragen, als nicht die Selbstvertreter, die dort arbeiten. Und die sagen Ihnen in der Regel auch in Bezug auf Kritik, dass sie finden, dass sie das Werkstättensystem dringend weiter benötigten. Gerne ein bisschen anders, gerne ein bisschen offener, aber auch in Zukunft weiter benötigen, weil sie nicht sehen, dass der allgemeine Arbeitsmarkt für Menschen mit Einschränkungen so offen wäre. So, aber das war nicht die Frage, sondern regionale Vernetzung. Da gibt es viel Austausch und da gibt es auch Kontroversen. Und für mich ist es natürlich der Job, dann diese Dinge mitzunehmen, gut zuzuhören, Positionen zu einen. Und das sind nicht nur in der Region unterschiedliche Haltungen, die da vielleicht mal zusammenkommen, sondern da geht es auch verbandsübergreifend, Caritas und Diakonie und AWO und DRK und was es alles so gibt.
Ja.
Und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir da eine Kultur entwickelt haben, sowohl in den Regionen als auch dann wieder in dem Vorstand der LAG, da einen Konsens zu finden. Und für mich eben ganz wichtig, ich bin viel unterwegs, reise dann viel in die Regionen, höre mir das gut an, was die sehr erfahrenen Geschäftsführer zu sagen haben, auch zu Dingen, die vielleicht so bleiben können, wie sie sind, aber eben auch zum Wandel und zur Zukunftsgestaltung und entwickle daraus dann Positionen, die ich dann wiederum natürlich abstimme und damit kann ich im bestmöglichen Fall, und das ist so mein Credo, ich gebe natürlich mir immer Mühe, hier im Podcast bestmöglich ein Interview zu geben und die Interessen der Mitgliedseinrichtungen eben in Hannover und auch in Berlin, das ist ja vielleicht dann und wann auch nochmal was anderes, bestmöglich zu vertreten.
Vielleicht liegt die größte Gefahr unserer Zeit nicht darin, dass KI zu mächtig wird, sondern dass Menschen sich selbst für zu klein erklären. Wer das verhindern möchte, der sollte dieses Buch lesen. Relevanz im KI-Zeitalter, der Zukunftskompass für Menschen, Organisationen und Gesellschaft. Wann erscheint es, Thomas?
Es erscheint am 28. Juli. Vorbestellungen ab jetzt möglich.
Jetzt blicken Sie ja über, wie soll ich sagen, ein gerüttelt Maß an Erfahrung, auch in dem Thema Arbeit, Bildung, Teilhabe. Und können insofern auch ein bisschen einschätzen, wie war das eigentlich vor 10 Jahren dort Verantwortung zu tragen? Was bedeutet Führung vielleicht auch jetzt und heute in so einem Arbeitsfeld Verantwortung zu übernehmen? Was hat sich da verändert? Wie ist es denn heute? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, ich glaube, Sie müssen heute als Führungskraft extrem flexibel sein. Sie müssen sich auf neue Situationen einstellen. Sie müssen Dinge, die Sie früher gedacht haben, heute in Frage stellen und vielleicht anders denken. Sie müssen offen für neue Perspektiven sein, sich hinterfragen, Stabilität bieten in schwierigen Zeiten, mit dem Thema Führungskräftemangel umgehen, kreative Lösungen finden, das Thema Inklusion, ich sag lieber Teilhabe, voranbringen. Das heißt, Sie müssen ein guter Netzwerker, oder sie dürfen, müssen sie gar nichts. Also sie dürfen ein guter Netzwerker sein, sie müssen, sage ich wieder, müssen.
Naja, aber Netzwerker, finde ich, gehört schon heute Job Description dazu, ne?
Genau.
Würde ich jetzt mal, da würde ich Ihnen beipflichten.
Als Werkstattverantwortlicher ist es natürlich sehr ratsam, mit der örtlichen Wirtschaft eng zusammenzuarbeiten, ne? Das sorgt nicht nur für Aufträge intern, sondern das sorgt natürlich auch für Übergänge aus der Werkstatt.
Ja.
Also das sind ganz wichtige Dinge und sie müssen Orientierung bieten. Also ich erlebe das, gerade auch wenn die Presse schlecht ist, dass auch Mitarbeiter an der Basis auch ganz geknickt sind, weil sie einfach sagen, Mensch, ich komme hier jeden Tag her und versuche wirklich einen guten Job zu machen. Und dann ist die öffentliche Meinung über WFBM so schlecht. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, als Führungskraft Orientierung zu bieten, Stabilität zu bieten, auch natürlich eine Haltung vorzuleben, ne? Und auch nicht nur zu erzählen, sondern auch vorzuleben. Und eben, und das ist, finde ich, ist ein gutes Beispiel, wenn wir über Selbstvertreter sprechen, wenn man darüber sagt, dass es wichtig ist, dann gehören die auch in jede wichtige Besprechung oder in jeden wichtigen Termin mit Ministerium und Politik und so weiter. Und das leben wir sehr in Niedersachsen. Und dafür stehe ich auch als Person. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht nur zu sagen, das ist das Wichtigste, man bringt alle an einen Tisch, sondern es auch zu tun.
Ja, das halte ich auch für wesentlich. Es gibt ja so magische zwei Buchstaben, die uns als Contec, aber auch mich persönlich in meiner Rolle und Aufgabe wirklich sehr, sehr beschäftigen, auch faszinieren. Erste Buchstabe ist ein K und zweite Buchstabe ist ein I, also KI. Was hat aus Ihrer Sicht denn das Thema KI oder wo steht da der Arbeitsbereich, den Sie vertreten, vielleicht gerade auch bei dem Thema Selbstvertreter oder auch im Leadership? Also was ist da so der aktuelle Stand? Überwiegt da eher die Faszination, die Neugierde? Hält man das eher so auf Abstand oder ist man da kritisch unterwegs? Erzählen Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Da gibt es auch nicht die eine Antwort darauf. Ich glaube, es sind wie alle mittendrin. Das ist so, ne? Also ich nutze KI jetzt relativ selbstverständlich. Ich schreibe ja viele Positionen. Wir haben Qualitätsstandards als Orientierung auch für unsere Mitgliedseinrichtungen. Da lasse ich mir natürlich von meiner KI helfen. Habe da mittlerweile auch ein fast freundschaftliches Verhältnis.
Echt, ja? Duzen Sie sich schon?
Ja, ich habe tatsächlich... Weil die Gesetzeslage in der WFBM, die ist ja so kompliziert.
Yeah.
Das muss auch dringend reformiert werden. Weil
blickt da denn die KI noch durch?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe sie gefüttert und habe meinen Berater, WFBM-Willi genannt.
Oh, sehr gut.
Genau, nach einer meiner ersten Chefs, die mich mal geprägt haben und den ich sehr gern hatte. Jedenfalls heißt
das jetzt, ist ja witzig, okay. Also jetzt, sie hatten einen Chef, der sie geprägt hat und da haben sie gedacht,
natürlich.
Okay, den Chef kann ich jetzt so nicht mehr ohne weiteres konsultieren. Also nenne ich
so.
Jetzt die KI. Das ist ja cool.
Ja, Chefs prägen einen ja durchaus.
Ja, total, ja.
Genau, richtig. Und in dem Fall war das so, kann ich mal kurz erzählen,
ja, gerne.
Dass ich meine erste Führungsverantwortung hatte und die im Juni übernommen habe. Und das ist ja immer so die Zeit für Haushaltsplanung. Und dann hat mein Chef Willi, vielleicht hört er das hier, hat gesagt, so, ich gehe jetzt in Rente und du machst das jetzt hier und du kriegst es gut hin. Und dann habe ich gesagt, wie soll ich denn jetzt? Ne? Keine Ahnung, ich glaube, das waren damals 4 Millionen oder so. Und ja, das kann ich doch gar nicht alleine. Wie soll ich denn das jetzt machen? Du kannst doch jetzt nicht in Rente gehen. Und dann hat er gesagt, ach, mach dir nicht so viel Sorgen. Das sind 80% sind Personalkosten. Das bekommst du von den Controllern. Ne? Und das andere sind nur Sachkosten. Und das war natürlich etwas verkürzt. Ich hatte trotzdem ein sehr anstrengendes Jahr.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Und musste mir da viel Expertise einholen. Das hat mich aber sehr gut weitergebracht und hat da auch gute Grundlagen gelegt. Aber ich muss da heute noch viel dran denken. So. Und als ich mich dann jetzt mit KI beschäftigt habe, habe ich gesagt, was brauchst du denn so am meisten? Also die Mitgliedseinrichtungen, die rufen natürlich an oder die melden sich per Mail und wollen beraten werden. Gerne auch mal ja, gesetzliche Grundlagen. Ich biete natürlich keine Rechtsberatung an, aber ich kenne mich schon ganz gut aus, klar. Und dann habe ich meinen WFBM-Willi gefüttert und habe gesagt, ja, beantworte mir bitte Fragen, aber eben genau in diesem Rahmen und nicht irgendwoher. Ich überprüfe das auch immer noch und wir hatten neulich gerade mal einen Disput zum Thema Bildungsurlaub. So, das stimmte nicht. Ne? Also man muss das, na klar.
Sie mit dem KI-Willi?
Ja, genau, richtig. Und damit ich dann auch eine Frage gut beantworten
konnten Sie ihn
kann.
Überzeugen?
Ja, das
manchmal
ist ja.
Manchmal sind die KI-Chatbots ja wirklich erstaunlich resolut und ja. bleiben bei ihrer Meinung, aber sie haben es geschafft.
Ich habe dann wirklich gesagt, nein, das stimmt ja nicht. Ne? Also das ist, ich kann es dir auch zitiert. Ich bin ja auch natürlich, möchte ich gerne Quellennachweis haben und so weiter, wenn man mein BFBM will. Und dann ist er immer sehr freundlich zu mir. Da sagt, ja, du hast recht. Und da habe ich mich
sehr
geirrt.
Sehr gut, sehr gut. So. Ja, sie haben ihn im Griff. Ja. Human in the loop umgesetzt.
Ja, auch da versuche ich auch mein Bestes zu geben. Und nein, ich empfinde das als sehr hilfreich. Aber was man dann letztendlich rausgibt als Empfehlung oder als Beratung, das ist in meiner Verantwortung, das ist klar. Aber Texte schreiben und so weiter in meiner Position oder Dinge auch mal zu bewerten, sich unterschiedliche Sichtweisen einzuholen, das finde ich super hilfreich, möchte ich auch nicht mehr wegdenken. Und um mich soll es aber ja nicht nur gehen. Ich glaube, in Werkstätten ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und was für mich wesentlich ist, Sie sagten ja, duckt sich einer weg. Wenn sich einer wegduckt, dann ist das schwierig, weil jeder hat ja KI in der Hosentasche. Also sowohl Mitarbeiter als natürlich auch Menschen, die in Werkstätten arbeiten. Und das ist ja ein super Medium, gerade wenn man vielleicht nicht lesen und schreiben kann.
Absolut.
Dass man sich dort helfen kann. Und man wäre ja nicht so klug, wenn man diese Entwicklungen nicht sehen würde und nicht versuchen würde, das gut zu lenken. Und ich glaube, das ist eher das Thema. Also wir sind alle mittendrin in KI, Robotik sowieso. Ja. Ne? Also auch gerade, wenn es dann in Produktion geht, viele Werkstätten haben ja große Produktionen noch nach wie vor, dann geht es natürlich eher gar nicht so um die Handarbeit und dann geht es eher darum, wie bedient man zukünftig auch Geräte und befähigt Menschen auch, Robotik zu bedienen. Und da auch wieder dieser Transfer, das wird ja auch ein wichtiger Skill auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sein. Das heißt natürlich, dass wir in Werkstätten das auch trainieren müssen und üben müssen, damit jemand womöglich auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln kann. Weil diese einfachen Tätigkeiten, die werden unter Umständen ja wegfallen. So zumindest meine Idee davon.
Ja.
Also es gibt ganz viele Bereiche, Digitalisierung und Lernmethoden. Es arbeiten viele Berufsbildungsbereiche mit Lern-Apps mittlerweile und macht ja auch Sinn. Wie gesagt, es hat doch eh jeder in der Hosentasche. Mhm. Und die meisten bedienen sich dort im Alltag ja daran. Da geht es eigentlich eher darum zu sagen, wie entwickelt man einen guten Umgang damit? Datenschutz ist ein Thema, klar, ne? Und wie lenkt man das auch?
Ja, also auch Orientierung zu geben,
auch
Rahmen,
da.
Ja, und zu sagen, was ist sozusagen auch unser eigener Weg im Umgang mit KI?
Genau.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Sowohl die Menschen, die Mitarbeitenden als auch die Führungskräfte und so weiter. Das ist omnipräsent. Das ist eine Grundlagentechnologie, die uns alle, glaube ich, ziemlich noch herausfordern wird. Da wird es noch ziemlich viele Fragen geben. Und ich glaube, im Leadership geht es vor allem auch darum, Orientierung zu geben.
Immer wieder Orientierung. Wir sprachen vorhin über Stabilität. Ne?
Ja.
Natürlich über Risiken aufklären. Und klar, die Stimmen kennen wir natürlich alle. Es gibt immer noch den einen oder anderen, der sagt, das ist Teufelszeugs. Aber wir haben auch das Internet überlebt. Ja. Ne?
Gibt es erstaunlicherweise immer noch.
Ja. Und ich glaube, das gab es auch in jedem Jahrzehnt. Und dass es Neuerungen gab, die man vielleicht auch mal kritisch beäugt hat. Was einfach anders ist, ist die Schnelligkeit und das einfach auch nochmal auf die Frage, eine Führungskraft heute muss viel schneller im Denken sein und sich viel schneller auf neue Situationen einstellen können. Das sind, glaube ich, für mich viel größere Herausforderungen, als sich Wissen anzueignen und eine gewisse Fachlichkeit, die muss auch da sein, das ist das Fundament. Aber dann wirklich zu sagen, okay, wie stelle ich mich Herausforderungen, wie bin ich lösungsorientiert? Wie nehme ich Situationen an? Ne? Wie stelle ich mich ihnen und wie versuche ich das Beste draus zu machen für die Zukunft? Ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge und die fallen ja alle auch in diesem Bereich Orientierung. Ne?
Ja, ja. Prima. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Jetzt haben wir uns ja vorgepirscht zum Grand Finale. Ja, da würde ich uns mal einladen, quasi in die imaginäre, sich auf dem Tische befindliche Glaskugel zu blicken. Wenn Sie vor dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt schon dargelegt haben, gesetzliche Entwicklungen, Aufbruchstimmungen, Veränderungen auch in inhaltlichen Fragestellungen bis hin zum Thema KI-Robotik, wo wir gerade drüber sprachen, mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wie sieht denn der Arbeitsbereich in 5 oder gar in 10 Jahren aus?
Also ich hoffe in 5, weil ich immer ein bisschen ungeduldiger Mensch bin.
Sehr gut.
Ich hoffe, dass Werkstätten in der Zukunft Teil eines inklusiven Arbeitsmarkts sind und eben die Angebote vorhalten, die Menschen brauchen, um am Arbeitsleben teilhaben zu können. Ich glaube, dass es Werkstätten weiterhin geben wird und muss, weil wir viele Menschen in Werkstätten die Möglichkeit zur Teilhabe bieten, die ja schon auch größere Einschränkungen haben und für die es aus heutiger Sicht, das mag gerne anders sein und da möchte ich auch keinem Arbeitgeber zu nahe treten, dass es wahrscheinlich schwierig werden wird, allen Menschen, die aktuell in Werkstätten arbeiten, einen Arbeitsplatz zu bieten. Aber selbst dann könnte ja Werkstatt, dann lösen wir das alles auf und die Ressourcen, die wir dort haben, geht in die individuelle Begleitung. Das, glaube ich, wird aber finanziell etwas schwierig werden. Deswegen würde ich lieber in der Glaskugel sehen, dass Werkstätten ein guter Partner sind für Industrie, für Unternehmen im Gleichklang mit Selbstvertretern und Politik und dort eben Menschen ermöglichen, ihren Platz zu finden, den sie selbst sich suchen, zur Teilhabe am Arbeitsleben. Und das kann dann sowohl Werkstatt, Inklusionsbetrieb, andere Anbieter, allgemeiner Arbeitsmarkt oder vielleicht auch was ganz anderes sein, was wir im Moment noch gar nicht kennen.
Ja, sehr gut. Eine offene Vision ja, mit klarer Botschaft und klarem Anspruch. Jetzt stelle ich doch noch eine Frage. Also Sie kommen ja hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Frau Ring kommt sehr energiegeladen rüber. Ja, also eine Frau, die wirklich was will, ja, auch für was steht. Deshalb hatte ich mich gerade gefragt, haben Sie eigentlich so ein Leadership oder so ein Lebensmotto, ja, wo Sie, wie soll ich sagen, ein bisschen Kraft auch schöpfen? Haben Sie sowas?
Ja, ich habe natürlich so ein paar Grundlagen. Ich habe natürlich ein paar Philosophien, die mich leiten. Ich mag im Moment sehr gerne, in den letzten Jahren, natürlich habe ich meine Grundhaltung. Ich bin systemisch lösungsorientierte Therapeutin. Das habe ich mal in meinem Berufsleben dazulernen dürfen, neben ein paar anderen Dingen, die ich schon erwähnt habe. Und das hat mich immer sehr geprägt. Also ich schaue immer sehr lösungsorientiert in die Zukunft, selbst wenn es schwierig wird. Man könnte ja auch manchmal so im Moment die Decke über den Kopf ziehen und sagen, oh, das bewahre ich mir sehr, sowohl im Beruf als auch im Privaten. Und ich halte es da immer sehr im Moment mit Jens Korsen, den finde ich sehr, sehr spannend. Yeah. Als Selbstentwickler, das hat mich in den letzten Jahren doch sehr beeindruckt und geprägt. Und ich glaube, wenn man sich selbst entwickelt, dann kann man auch gut führen. Und den Satz, den ich ganz häufig verwende, sowohl beruflich wie auch privat, ist, jeder hat ein Recht auf sein Angst- und Denksystem. Und das ist insofern hilfreich für mich, weil ich dann so in Gespräche gehen kann, auch in schwierige Gespräche. Und ich muss gar nicht sagen, ich habe Recht oder der andere hat Unrecht, sondern der andere hat einfach Recht. Und dann können wir schon mal vernünftig ins Gespräch einsteigen und uns darüber unterhalten, wo wir dann eine gemeinsame Perspektive vielleicht entwickeln können. Und das ist ja oft so, dass man gerade irgendwie, auch wenn es mal schwierig ist, dass es dann um sehr unterschiedliche Perspektiven geht. Und ich gehe erstmal mal davon aus, dass mein Gegenüber Recht hat in all seinem Angst- und Denksystem und auch ein Anrecht darauf hat. Und das hilft mir weiter und ja, damit komme ich so ganz gut durchs Leben.
Sehr schön. Ein wunderbarer Schlusspunkt und auch das Lüften des Geheimnisses, warum Ihnen denn so viele Dinge auch bisher schon gelungen sind. Vielen Dank, liebe Frau Ring. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
Ja, vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Ich hoffe, Sie konnten sich gut inspirieren lassen von den Denkwelten, ja, von Frau Ring. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt CONTALK – Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. CONTALK.